Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Versprechen für die Natur haben am vergangenen Montag Staats- und Regierungschefs aus über 60 Ländern abgelegt. Damit wollen sie sich stärker einsetzen für den Erhalt der weltweiten biologischen Vielfalt. Heute nun kommen die Staatsoberhäupter erneut zusammen, wenn auch nur virtuell, zu einem UN-Gipfeltreffen der Biodiversität. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns heute um einen sanften Weg in die Hörschnecke, um einen Abgastest für Weidekühe und um einen, der Auszug, die Kunst der Ernte zu erlernen. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Ein Cochlea-Implantat kann gehörlosen Menschen helfen, deren Hörnerv noch intakt ist. Es sendet dann elektrische Impulse über hauchdünne Drähte an die Hörschnecke, die Cochlea. Die Implantation der Hörprothese gehört mittlerweile zu den medizinischen Standardeingriffen. Am Universitätsklinikum Essen wird zurzeit eine Methode erprobt, wie sich die Operation weiter verbessern lässt. Die Chirurgen erhalten dabei in Echtzeit eine Rückmeldung darüber, wie passgenau die Drähte des Cochlea-Implantats in die Hörschnecke eindringen. Ein besonders sanftes Verfahren also. Maximilian Schönherr war für uns im OP mit dabei.
Hier im OP sind 8 Menschen und der Patient in der Mitte in Narkose liegt auf der Seite. Das Ohr ist nach vorne geklappt und er hat ein großes Loch hinter dem Ohr. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis wir an der Stelle waren, wo jetzt das Implantat eingesetzt wird. Und während die Elektroden in die Hörschnecke, die jetzt freigelegt ist, eingeführt wird,
jetzt haben wir Kontakt, das ist die passende Stelle.
Das ist ein Draht, der vielleicht 5 cm lang, gibt es in verschiedenen Längen, je nach Patient. Und jetzt gibt es dazu ein akustisch-optisches Feedback.
Noch einmal ein bisschen verschieben. Jetzt haben wir den Kontakt, das ist die passende Stelle.
Mit dieser Messmethode sehe ich quasi in Echtzeit in meinem digitalen Bildschirm, ich selber als Operateur, welchen Impuls setze ich gerade und ist die Reaktion zufriedenstellend, also sind alle Strukturen erhalten.
Diana Ahrweiler-Harbeck leitet das Cochlea-Institut am Universitätsklinikum Essen. Das neue Verfahren beruht auf Einblendungen in das digitale Stereomikroskop. Während sie das Implantat mit den Händen einführt, zeigt ihr die Einblendung oben rechts, wie gut es sitzt, in Echtzeit. Weist die Punktewolke im Display Brüche auf,
dann kann ich anhalten und mich nochmal neu sortieren zum Beispiel oder den Winkel dieses Elektrodenträgers etwas ändern, um den noch exakter in die Hörschnecke reinzuschieben. Auch ein Trauma von 2 mm nach vorne oder nach hinten kann eben ein kleines Erdbeben in der Hörschnecke auslösen. Das heißt, man hat eine deutlich akkuratere Möglichkeit, Restgehör auch zu erhalten.
Die Rückmeldung der Hörschnecke während der Operation ist ein medizinischer Meilenstein für die Ohrchirurgie. Cochlea-Implantate gibt es seit den 1980er Jahren. Damals legte man den Draht aus hintereinander aufgereihten Elektroden noch über die Hörschnecke, seit den 1990ern in die Hörschnecke hinein, ein längst etabliertes und klinisch weitgehend komplikationsloses Verfahren. Ob es den Patienten danach wirklich half, war mit viel Expertise, aber auch mit Zufall verbunden. Das optische Feedback direkt aus der Hörschnecke mindert diesen Zufall erheblich.
Bislang hat man den Elektrodenträger in die Hörschnecke geschoben und hat im Prinzip, nachdem man den Elektrodenträger da drin hatte, angefangen zu messen, also Impulse abzuleiten, zu schauen, ob Reflexe vorhanden sind. Und dann misst man eben nach dem Inserieren des Elektrodenträgers, weil das ist ein irreversibler Vorgang. Ich kann den nicht einfach beliebig oft rein- und rausziehen, weil ich dann die Strukturen in der Hörschnecke zerstöre, sondern man hat vorher eben nach diesem Inserieren gemessen, wie sind die Reaktionen des Hörnerven, gibt es welche und wenn ja, wie sind die? Aber man hatte keine Chance, während der Operation zu überprüfen, ob eben das Restgehör erhalten ist und der Operateur hatte keine Möglichkeit, diesen Einschiebevorgang zu kontrollieren, also zu sagen, okay, hier ist Stopp, weil es könnte sein, dass du jetzt zum Beispiel an eine Struktur gekommen bist, die in der Hörschnecke sehr empfindlich ist, sondern man hat es halt reingeschoben und wusste es nicht.
Und haben Sie heute viel nachgeschoben und gedreht?
Ich habe das ein oder andere Mal anhalten müssen, ja, und in dieser Zeit hat sich aber dann die Reaktion wieder erholt, sodass ich dann einfach weiter vorschieben konnte. Also es hat mich im Prinzip in dem Gang, den man hatte und den Winkel, den man hatte, bestätigt.
Bei dieser Technik steht hinter der Chirurgin ein Audiologe, ein Akustikexperte. Im Klinikum Essen ist das Stefan Hans. Er sendet beim Einschieben des Implantats elektrische Signale, die bestimmten akustischen Frequenzen entsprechen, und misst die Spannungsveränderungen, die die Hörschnecke zurückschickt. Diese Information wertet die Software quasi verzögerungsfrei aus und Stefan Hans blendet sie in Form einer grünen Punktwolke ins Bildfeld der Chirurgin ein. Die Cochlea-Chirurgie ist mit viel Schneide-, Fräs- und Bohrarbeit verbunden. Beim Patienten muss das erst ausheilen, bevor man 3 Wochen später den Prozessor im äußeren Teil des Implantats einschaltet. Dann kann er vermutlich Regentropfen und Papierrascheln hören.
Ein sanfter Weg in die Hörschnecke, vorgestellt von Maximilian Schönherr. Die Vereinten Nationen hatten die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade der biologischen Vielfalt erklärt. Dieses Jahrzehnt geht nun zu Ende. Und doch scheint es so, als sei es um die Biodiversität auf dem Planeten schlechter bestellt als je zuvor. Der 5. globale Bericht zum Zustand der Biodiversität, der vor 2 Wochen veröffentlicht wurde, der zeichnet zumindest ein düsteres Bild. Kein einziges der 20 gesteckten Ziele wurden demnach vollständig erreicht. Heute nun findet ein virtueller UN-Gipfel statt, der auf höchster Regierungsebene den Bestrebungen neuen Schwung verleihen soll. Dazu habe ich vor der Sendung gesprochen mit Aletta Bonn, Professorin am UFZ-Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich wollte von ihr wissen, wie es denn steht um die globale Biodiversität im Jahr 2020.
Wir müssen sehen, dass wir eine rasante Abnahme von Biodiversität global sehen. Das hat der globale Report gezeigt. Wir müssen aber auch sehen, dass es dort lokal durchaus Verbesserungen gibt und dass wir auf einem guten Weg sind. Außerdem ist das Bewusstsein zur Biodiversität gestiegen. Es gab zum Beispiel die Bayerische Volksabstimmung zur Biodiversität und auch der Green Deal auf der europäischen Ebene nimmt Biodiversität sehr ernst und als ein zentrales Thema. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir in den nächsten 10 Jahren, nachdem wir die Ziele nicht erreicht haben oder nur teilweise, wie wir jetzt Möglichkeiten schaffen, sie auch umzusetzen.
Ja, wo sehen Sie denn da die größte Baustelle? Also was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Problem in Sachen biologischer Vielfalt, das die Weltgemeinschaft nun dringend angehen müsste?
Ich glaube, das wichtigste Ziel ist jetzt, Biodiversitätsschutz tatsächlich über alle Sektoren zu denken und zu sehen, dass Biodiversitätsschutz ein Investment in unsere Zukunft ist. Eine gesunde Umwelt, eine gesunde Natur heißt auch eine gesunde Gesellschaft. Wir haben alle in der Corona-Zeit gesehen, wie wichtig es für uns ist, rausgehen zu können, Natur erfahren zu können, wie wichtig dies auch für unsere mentale Gesundheit ist. Wir wissen, dass Biodiversität wesentlich dazu beitragen kann, unsere physische und mentale Gesundheit zu stärken. Allein 1,5 Stunden jeden Tag rauszugehen, hat einen signifikanten Einfluss auf unser Wohlergehen. Außerdem haben wir mit der Pandemie gesehen, dass es sehr wichtig ist, international unsere wichtigen Schutzgebiete tatsächlich geschützt zu lassen und dort nicht Raubbau zu treiben. Wenn wir hier Biodiversität gleichsetzen mit Gesundheitsschutz als auch Klimaschutz, dann ist viel gewonnen und es kann über die Sektoren zusammengearbeitet werden zu einer gesunden Gesellschaft.
Was konkret versprechen Sie sich denn vom heutigen UN-Gipfel?
Ich wünsche mir, dass dort erstens ein ganz klares Bekenntnis von den politischen Führern für Biodiversität ausgesprochen wird, dass klare Ziele formuliert werden und zwar in einer Form, die auch umsetzbar sind, sodass wirklich Schritte getroffen werden, dass klare Managementoptionen vorgelegt werden, dass auch die Verantwortlichen benannt werden. Denn in einer Studie, die wir gerade veröffentlicht haben, konnten wir zeigen, dass viele politische Ziele nicht zur Umsetzung führen, weil nicht klar ist, wer wirklich für die Umsetzung verantwortlich ist. Natürlich werden hier internationale Ziele und globale Ziele vereinbart, aber hier müssen die internationalen und nationalen Regierungschefs dort dann dafür Sorge tragen, dass diese dann auch tatsächlich in die Legislative in ihren Ländern umgesetzt werden und dass dort sowohl Finanzen bereitgestellt werden als auch Regulationsmechanismen und Anreize, damit tatsächlich vor Ort diese Ziele, die global formuliert worden sind, auch umgesetzt werden können.
Ja, aber offenbar ist ja noch nicht einmal ein gemeinsames Abschlussdokument geplant. Müssten denn die Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt nicht viel verbindlicher festgeschrieben werden?
Auf jeden Fall. Ich denke mal, heute ist es gelungen, mehr als 100 Regierungschefs zusammenzukriegen und dies online. Das ist ein wichtiges Zeichen, aber das sollte ja eigentlich auch der Auftakt für die Biodiversitätskonvention-Tagung sein, die jetzt verschoben werden musste aufgrund von der Covid-19-Situation. Deswegen ist es umso wichtig, hier trotzdem das Momentum aufrechtzuerhalten und dann Schritte festzulegen, wie wir jetzt diese Ziele festlegen, die dann aber auch verbindlich und vor allen Dingen auch umsetzbar formuliert werden. Hier sehe ich zum Beispiel, dass man ganz klar sagt, wie können wir unsere Natur schützen, wie können wir auch nicht nur von Schutz, wie können wir weiter zur Renaturierung gehen und zum Wiederaufbau von Natur. Und zwar in allen Bereichen, global und auch in allen Lebensbereichen.
Sagt Aletta Bonn vom UFZ und vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, EIDIF. Gut 7% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland, die stammen aus der Landwirtschaft. Und einen ganz wesentlichen Anteil daran hat die Rinderhaltung. Denn beim Verdauungsprozess stoßen Kühe Methan aus, ein ungleich stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Wie viel genau und unter welchen Haltungsbedingungen und bei welchem Futter? Das wollen Agrarwissenschaftler aus Kiel nun herausfinden. Und dazu messen sie den Ausstoß ihrer Weidemilchkühe in Echtzeit. Thomas Schröter hat sich den Versuchshof in Schleswig-Holstein angeschaut.
Wir sind auf dem Versuchsgut Lindhof der Universität Kiel. Mitten auf einer Kuhweide steht hier ein merkwürdiges Gestänge mit verschiedenen kleinen Kugeln, Zylindern und Stäben daran. Der Agrarwissenschaftler Arne Peuder hat es hier aufgestellt.
Unsere wichtigsten Sensoren sind diese drei. Der ganz große, das ist der Methansensor. Der misst einfach nur die Methankonzentration in der Atmosphäre jetzt an dieser Stelle. Rechts daneben der kleinere weiße, das ist das gleiche, nur eben für CO2 und Wasserdampf. Ganz wichtig, ohne das wird es nicht gehen, ist eben der Sensor in der Mitte. Das ist ein Ultraschall-Anemometer, das misst die Windgeschwindigkeit in drei Dimensionen.
Die Windgeschwindigkeit ist deshalb so wichtig, weil der Forscher dadurch sogenannte Eddies, also Luftwirbel, messen kann. Zusammen mit den Daten zum Gasgehalt und zur Verdunstung kann er so ausrechnen, wie viel Methan und CO2 zwischen dem Boden und der Atmosphäre ausgetauscht wird. Denn durch Mikroorganismen im Boden und die Pflanzen auf der Weide werden auch ganz ohne Rinder oder andere Nutztiere schon Treibhausgase produziert oder gebunden.
Man sieht eben das Hintergrundrauschen, was sich irgendwo zwischen einer leichten Aufnahme, wie ich gesagt habe, und auch einer leichten Abgabe bewegt. Und wenn die Tiere dann kommen, dann schießt das in die Höhe, mehrere tausendfach erhöht. Natürlich bei einem sehr, sehr kleinen Wert, in der Größenordnung wenige Gramm pro Tag am Methan, die ausgetauscht werden, zu plötzlich mehreren Kilogramm, die dann plötzlich frei werden, wenn jetzt die Rinderherde hier kommt.
Kühe rülpsen beim Verdauen und setzen dabei reichlich Methan frei. Eine Kamera an der Messstation erfasst, wo auf der Weide die Tiere gerade liegen oder stehen. Dadurch können die Wissenschaftler berechnen, welcher Anteil ihrer Methanemissionen durch die Verwirbelung und den Wind tatsächlich zur Messstation getragen und erfasst werden. Aber apropos Kühe, weit und breit sind keine zu sehen.
Die Kühe sind, da können wir gleich noch hingehen.
Die Kühe wechseln regelmäßig von einer Weide zur nächsten. Denn eines haben die Forscher schon herausgefunden. Wenn die Tiere junge, energiereiche Pflanzen zu fressen bekommen, wird in ihrem Pansen weniger Methan produziert, als wenn sie auf einer abgegrasten Wiese älteres Grünzeug fressen. Daher versucht man hier, den Kühen immer möglichst frische Weiden anzubieten. So. Ralf Loges, Koordinator aller Versuche auf dem Lindhof, drückt einen niedrigen Draht herunter und steigt hinüber auf die Wiese.
Also das wäre so eine ganz, ganz typische Weidemischung. Da blüht immer irgendetwas.
Während er sich bückt und die einzelnen Pflanzen zeigt, scharwenzeln einige Kühe neugierig um ihn herum.
Das ist eben diese Zichorie, dann hier der Rotklee und dann gehört in diese Mischung der Spitzwegerich und dann dieser Hornschodenklee.
Viele dieser Pflanzen können die Kühe noch besser als gewöhnliches Gras verwerten. Außerdem sind sie größtenteils Tiefwurzler und sehen daher trotz der Dürre in den letzten Wochen noch frisch und saftig aus.
Und dann gibt es eben Pflanzen, die natürliche Gehalte an Tanninen haben. Der Hornschotenklee, die Espasette. Der Hornschotenklee hat 5% Tannine drin und diese unterdrücken die Methanbildung.
Dass diese Futtermischung den Methanausstoß der Milchkühe verringert, konnten die Forscher bereits durch Messungen direkt am Maul der Tiere zeigen. Mit den wesentlich komplexeren Messungen auf den Weiden direkt wollen sie nun noch besser verstehen, wie sich die Treibhausgasemissionen der Tiere über mehrere Tage hinweg entwickeln und welche Faktoren den Ausstoß beeinflussen. Die genauen Daten zu den Emissionen müssen auf dem Lindhof noch ausgewertet werden. Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass man dank der optimierten Fütterung unter 800 Gramm CO2-Äquivalente pro Liter Milch bleiben wird. Und damit mindestens 20-30% unter den Durchschnittswerten für Stall- und Weidemilch.
Wie viel Methan setzen Rinder frei? Ein Abgastest für Weidekühe soll das klären. Ein Beitrag war das von Thomas Schröder.
Auslese. Kompakt.
Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
Beim Stichwort Eiderenten auf Island dürften viele an den Eiderentenjäger Hans Bjelke denken, den Professor Liedenbrock in Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde als Führer engagiert. Neben ihrem Fleisch sind die Vögel vor allem für ihre Daunen berühmt. Wie dieser Rohstoff seit Jahrzehnten im Norden Europas aufwendig gewonnen wird, ist der Beginn von Edward Posnets Buch »Die Kunst der Ernte – Sieben kleine Naturwunder und ihre Geschichten«.
Schon die Produktion eines einzelnen Kilos gereinigter Daunen bedeutet einen kolossalen Arbeitsaufwand. Es müssten etwa 60 Nester gesammelt, getrocknet und gereinigt werden, um Schmutz, Seetang und Pflanzen zu entfernen. Dieser Prozess wurde in den 1950er Jahren mechanisiert, als die Isländer ihre eigene Technologie zum Trocknen und Reinigen entwickelten.
Die isländischen Bauern haben einen Weg gefunden, die begehrten Daunen, die weltweit exportiert werden, nachhaltig zu gewinnen. Die Menschen gewähren den wildlebenden Eiderenten einen geschützten Lebensraum. Dafür holen sich die Isländer die weichen und wärmenden Federn, alles im Einklang mit der Natur. Edward Posnett hat erst spät zum Schreiben gefunden. Autobiografische Anmerkungen durchziehen sein Sachbuchdebüt, wie er vom Finanzsektor in London über ehrenamtliche Tätigkeiten schließlich seiner Neugier nachgab und die Welt bereiste. Seine Erlebnisse beschreibt er anhand von 7 außergewöhnlichen Rohstoffen. Neben Daunen sind das teils bekannte Kuriositäten wie der Kot von Schleichkatzen, der anverdaute Kaffeebohnen enthält, die für ihr spezielles Aroma der Kaffeesorte Kopi Luwak bekannt sind, oder Tagua, die Steinnuss. Auch dieses Rohmaterial wird nicht in großen Mengen produziert. Erst spät werden die Früchte so hart, dass sie als Ersatz für Elfenbein Verwendung finden.
Es könne 10 Jahre dauern, bevor der Baum Früchte tragen würde. Im Gegensatz zu Kokospalmen eignen sich Tagua-Palmen darum schlecht für die Landwirtschaft. Ihre Samen können über lange Zeit ruhen und wachsen unglaublich langsam.
Von allen Reisen bringt Edward Posnett ein Stück der aufwendigen Ernten mit an seinen heimischen Schreibtisch in Philadelphia, wo sich für ihn der gedankliche Kreis schließt. Das spannende und unterhaltsame Buch ist das Werk eines Aussteigers, der die Welt nun mit anderen Augen sieht.
Wir müssen lernen, einen Schritt zurückzutreten und diese natürlichen Rohstoffe zu betrachten. Ihre Stränge wie taufeuchte Spinnfäden zu verfolgen, um unser eigenes Leben darin wiedergespiegelt zu finden. Erst dann können wir entscheiden, ob wir sie behalten oder an Ort und Stelle lassen wollen.
Ob es ihm gelingt, seine Leserschaft davon zu überzeugen, bewusster und nachhaltiger zu leben, muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Kurioserweise wurde der Erscheinungstermin des Buches Corona-bedingt um mehrere Monate verschoben. Ob die Menschen jetzt, nach Ende des Lockdowns, empfänglicher für Posnets Beschreibungen und Ratschläge in »Die Kunst der Ernte«, »Sieben kleine Naturwunder und ihre Geschichten« sind, wäre spannend zu erfahren, wird aber vermutlich unbeantwortet bleiben.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Für alle, die die Nase voll von Franchise-Ketten und Globalisierung haben.
Erkenntnisgewinn.
Weniger ist mehr. Manche Produkte lassen sich eben nicht in industriellem Maßstab erzeugen.
Spaßfaktor?
Hoch. Eine unterhaltsame Weltreise, die man gemütlich auf dem Sofa miterleben kann.
Michael Stang stellte vor »Die Kunst der Ernte – Sieben kleine Naturwunder und ihre Geschichten« von Edward Posnett, aus dem Englischen übersetzt von Sabine Hübner. Erschienen ist das Buch im Karl Hanser Verlag. 336 Seiten kosten 24 Euro. Und damit ist es an der Zeit für eine ganz andere Ernte. Lucian Haas hat die Welt der Wissenschaft durchkämmt und die Forschungsmeldungen eingesammelt.
40% der weltweiten Pflanzenarten sind bedroht. Das geht aus dem neuesten Weltstatusbericht der Pflanzen und Pilze hervor, der von den Royal Botanic Gardens Kew in London präsentiert wurde. 210 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 42 Ländern haben daran mitgearbeitet. Die Forschenden basierten ihre Erhebungen auf der roten Liste bedrohter Arten der Weltnaturschutzunion IUCN. Allerdings ist darin nur ein Bruchteil der rund 350.000 bekannten Pflanzenarten erfasst. Um die Lücken zu füllen, nutzten die Wissenschaftler verschiedene statistische Methoden und erstmals auch künstliche Intelligenz, um fehlende Daten aus wenig erforschten Weltregionen abzuschätzen. Die neuen Methoden erklären die große Diskrepanz zum vorhergehenden Weltstatusbericht aus dem Jahr 2016. Damals wurden nur 20% der Pflanzenarten als gefährdet eingestuft.
Neandertaler-Gene erhöhen das Corona-Risiko.
Im Sommer hatte eine Studie gezeigt, dass neben dem Alter und Vorerkrankungen auch bestimmte Gene im menschlichen Erbgut als Risikofaktor für schwere Verläufe von Covid-19 gelten müssen. Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig berichten nun im Fachjournal Nature, dass das vor allem für Varianten dieser Gene gilt, die Menschen vom Neandertaler geerbt haben. Besonders häufig sind die genetischen Risikovarianten in Südostasien, wo rund die Hälfte der Bevölkerung sie trägt. In Europa besitzt jeder sechste Mensch diese Neandertaler-Gene. In Afrika und Ostasien kommen sie so gut wie gar nicht vor. Den Erkenntnissen nach ist bei Menschen mit dieser Genvariante die Wahrscheinlichkeit dreimal höher, dass sie bei einer Erkrankung an Covid-19 künstlich beatmet werden müssen.
Wanderheuschrecken navigieren mit einem Sonnenkompass.
Und zwar einem doppelten. Ein Forscherteam der Universität Marburg fand heraus, dass Wüstenheuschrecken bei ihrer Wanderungen gewissermaßen zwei Navigationssysteme miteinander kombinieren. Zum einen orientieren sie sich direkt am Stand der Sonne. Zum anderen erkennen sie die Polarisation, also die Schwingungsrichtung des Lichts am Himmel. Diese verändert sich je nach Einfallswinkel der Sonne. Experimente zeigten, dass bestimmte Neuronen im Hirn der Heuschrecken nur auf definierte Polarisationsmuster des Lichts ansprechen. Die Tiere besitzen damit einen im Hirn kodierten Kompass, den sie mit dem realen Lichteinfall abgleichen. Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen.
Chinas Kampf gegen die Luftverschmutzung verstärkt die globale Erwärmung.
In den vergangenen 15 Jahren hat die chinesische Regierung einige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ergriffen, mit Erfolg, aber auch Nebeneffekten. Smog und die darin enthaltenen Aerosole sind gesundheitsschädlich. Allerdings haben sie auch die Eigenschaft, Sonnenlicht zu reflektieren. Das wirkt sich kühlend auf das Klima aus. Forschende aus China und den USA haben ermittelt, wie stark die Klimaeffekte der chinesischen Luftreinhaltungspolitik heute schon sind. Den Berechnungen nach führte der Rückgang der Aerosole zwischen 2006 und 2017 zu einem Temperaturanstieg um 0,1 Grad Celsius. Und zwar nicht nur in China, sondern auf der gesamten Nordhalbkugel.
Mehr als jede dritte Reptilienart weltweit wird auch gehandelt.
Das berichten Forschende aus China im Fachmagazin Nature Communications. Sie hatten untersucht, welche Reptilienarten über das Internet bestellt werden können. Dabei zeigte sich, rund 3.900 Spezies sind online erhältlich. Das sind rund 36% der weltweit bekannten Reptilienarten. Nur ein Teil des internationalen Handels mit Reptilien ist bisher reguliert. Laut der Studie entfallen 3/4 des Wildtierhandels auf Arten, für die es noch keine internationalen Vorschriften gibt.
Sternzeit, 30. September. Der Sternenhimmel im Oktober. Im kommenden Monat nimmt in der Mitte Deutschlands die Länge des lichten Tages um fast 2 Stunden ab. Ende Oktober steht die Sonne auf der Breite von Mainz nicht einmal mehr 10 Stunden über dem Horizont. In den immer länger werdenden Nächten funkelt das Sommerdreieck zunächst noch hoch im Süden, geht aber in den Stunden nach Mitternacht unter. Dann dominieren die herbstlichen Figuren Pegasus und Andromeda die Himmelsbühne. Unterhalb von ihnen leuchtet unübersehbar Mars, der Star des Monats. Der äußere Nachbar der Erde strahlt in rötlichem Licht im Sternbild Fische und ist jetzt die ganze Nacht über zu beobachten. Mars kommt der Erde auf gut 60 Millionen Kilometer nahe und ist so gut zu sehen wie seit 2 Jahren nicht. Nur Venus und Mond übertreffen seine Helligkeit. Besonders reizvoll sind die Begegnungen des fast vollen Mondes. Übermorgen und am 29. Oktober leuchten Mond und Mars Seite an Seite. In den frühen Abendstunden zeigen sich die Riesenplaneten Jupiter und Saturn tief im Südwesten. Am 22. und 23. leistet ihnen der zunehmende Halbmond Gesellschaft. In der Morgendämmerung komplettiert die Venus den Planetenreigen. Am 14. Oktober steht ab etwa 4 Uhr früh die hauchdünne Mondsichel in ihrer Nähe. Das ist wohl das schönste Himmelstreffen des Monats. Wenn die Venus am östlichen Firmament leuchtet, funkeln Orion, Sirius, Fuhrmann und Co. hoch im Süden. das himmlische Zeichen, dass der Winter nicht mehr fern ist.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann der Arbeitsmarkt im September. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, die Kurzarbeit geht zurück.